So beten wir dich an, unseren König, dessen Namen wir erhöhen. Der König, der sein Leben für uns gegeben hat, der den Himmel verlassen hat, um für uns zu sterben, damit wir den Zugang zum Vater haben. Und ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen und Ohren öffnest für dich und dein Reden, dass wir verändert werden durch dein Wort. Das erbitten wir, Jesus, in deinem Namen. Amen. Wer bist du, wenn keiner dich sieht? Wer bin ich, wenn keiner mich sieht, ist nicht nur eine gute Frage, die lange braucht, glaube ich, um beantwortet zu werden, sondern auch der Titel eines Buches, was mich sehr bewegt hat. Ein Buch von Peter Strauch, in dem er diese Frage eigentlich bewegt. Er, damals stark im Dienst eingebunden, eigentlich im Burnout, hat von seiner Frau Zeit in den Niederlanden verschrieben bekommen. Dort sollte er mal hin und sich eine Auszeit nehmen. Und bei seinen Spaziergängen am Meer, durch die Dünen, ist diese Frage ihm immer wieder wichtig geworden. Wer bin ich eigentlich, wenn keiner mich sieht? Wenn keiner etwas von mir erwartet oder ich auch nichts geben kann? Wer bin ich? Ist eine tiefe Frage, die uns eigentlich alle beschäftigt. Und die Frage nach Identität ist etwas, was wir immer wieder beantworten müssen. Und in einer Zeit, in der Identität im Grunde bestimmt ist von dem, was ich fühle, ist Identität etwas Wandelbares. Der Bibeltext heute ist durchdrungen eigentlich von dieser Frage. In Epheser 3, Vers 1 bis 13 schwenkt Paulus im Grunde seinen Blick von dem, was Gott gemacht hat, in dem Einzelnen, in der Gemeinde, hin zu sich. Und auch wenn das Wort Identität nicht vorkommt, durchdringt das den gesamten Bibeltext. Paulus beantwortet eigentlich diese Frage, wer bin ich, wenn keiner mich sieht? Wer bin ich? Und das schauen wir uns heute miteinander an. Und diese Frage soll für dich vielleicht in dieser neuen Woche eine Herausforderung sein, dass du sie anfängst zu beantworten. Das Ding ist, in der Predigt kann ich nur Dinge anreißen und dir Hilfen geben, die du nachher selber vertiefen musst im Alltag. Denn die Vertiefung kann ich nicht für dich tun. Aber drei Punkte sollen dir helfen, diese Frage vielleicht besser zu beantworten. Identität, wer bin ich? Oder Identität, wer ich bin, nicht was mir passiert. Dann das Geheimnis, worauf meine Identität gründet und ermutigt im Dienst aus meiner Identität heraus. Und wir lesen jetzt miteinander Epheser 3, die Verse 1 bis 13. Wenn du eine eigene Bibel dabei hast, super, dann lies in deiner Übersetzung. Wir lesen jetzt hier die Basisbibel. Und Paulus beginnt mit, das ist der Grund, weshalb ich vor dem Vater meine Knie beuge. Ich, Paulus, bin wegen Christus, Jesus, für euch Menschen aus den anderen Völkern in Haft. Ihr habt sicher von dem Auftrag gehört, in dem ich im Hinblick auch auf euch bekommen habe. Gott hat mir seine Gnade geschenkt, damit ich ihn erfüllen kann. Es geht um das Geheimnis, das Gott mir durch eine Offenbarung gezeigt hat. Ich hatte euch ja zuvor schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen des Briefes merkt ihr, dass ich Einsicht in das Geheimnis von Christus habe. Seit Menschengedenken wurde es niemandem in ähnlicher Weise gezeigt. Aber jetzt hat Gott seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Menschen, die aus den anderen Völkern sind, sind Miterben. Sie gehören mit den Juden zum Leib von Christus. Und haben zusammen mit ihm Anteil an der Verheißung. Denn durch die gute Nachricht gehören auch sie zu Christus Jesus, in dessen Dienst ich stehe. Denn Gott hat mir seine Gnade zum Geschenk gegeben, wie es seiner Stärke und Macht entspricht. Mir, dem Unwürdigsten unter allen Heiligen, hat Gott diese Gnade geschenkt und ich sollte den anderen Völkern verkünden, was für unbegreiflicher Reichtum ihnen mit Christus geschenkt worden ist. So sollte ich für alle ans Licht bringen, wie es Gott wie Gott das Geheimnis in Wirklichkeit werden lässt. Dieses Geheimnis hat er, der alles geschaffen hat, seit ewiger Zeit bei sich verborgen gehalten. Denn jetzt sollen die Mächte und Gewalten im Himmel erkennen, wie vielfältig Gottes Weisheit ist, und zwar durch seine Gemeinde. Das war und ist sein ewiger Plan. Durch Christus Jesus, unseren Herrn, hat er ihn verwirklicht. Weil wir zu Christus gehören, dürfen wir vertrauensvoll vor Gott treten und frei zu ihm sprechen. Das verdanken wir dem Glauben an Christus. Und deshalb bitte ich euch darum, nicht den Mut zu verlieren. Trotz allem, was ich für euch leide. Dadurch erhaltet ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit. Da war ein bisschen was dabei, oder? Das ist so einer dieser Texte, die so kompakt sind, dass man dafür eigentlich mehrere Predigten braucht. Aber ich versuche es in einer, weil ich mich auf diese Frage konzentriere. Identität, wer bin ich? Wer ich bin? Nicht, was mir passiert. Denn das entfaltet Paulus hier in diesem Text sehr, sehr deutlich. Im Grunde wollte Paulus eigentlich schon weiter. Denn er beginnt den Abschnitt mit, das ist der Grund, weshalb ich vor dem Vater meine Knie beuge. Und eigentlich will er schon ins Gebet hüpfen. Er will zusammenfassen, was er vorher entfaltet hat. Und es ist, als ob so ein Geistesblitz ihn packt. Aber wenn man auf Pergament schreibt oder schreiben lässt oder auf andere Schreiber und nicht eine Löschtaste hat, bleibt der Abschnitt eben stehen. Und Paulus greift ihn nachher wieder auf. Also dieser Abschnitt kommt nachher im nächsten Abschnitt nochmal vor. Aber Paulus ist dieser Gedanke so wichtig, dass er ihn unterbricht. Dass er sagt, warte mal, ich muss mal ganz kurz darüber sprechen, wer wir sind. Und er beginnt mit ich Paulus. Er beginnt mit seiner Identität und entfaltet, wer er ist in Christus als Vorbild für die Menschen in Ephesus. Denn er will sie damit ermutigen. Und das Schöne ist, Paulus und die Art, wie er das hier beschreibt, wird hier versucht, deutlich zu machen. Aber eigentlich sind es nur wenige Worte im Griechischen. Ich, Paulus, Gefangener Christi. Das ist nur ein bisschen schwierig, so zu übersetzen in der Art, wie es da steht. Aber Paulus macht deutlich, ich bin ein Gefangener Christi. Und das ist er tatsächlich. Er ist Gefangener. Er steht unter Hausarrest, soll einen Prozess bekommen oder wartet auf seinen Prozess. Also eine schwierige Situation. Aber er schreibt nicht, ich bin Gefangener der Römer. Ich bin ein Justizopfer dieser religiösen Fanatiker von Pharisäern. Und die Epheser, die wüssten, worüber er spricht. Also Paulus stellt sich nicht als Opfer hin. Klammern, was viele Christen heutzutage tun. Cancel Culture, wir sind Opfer von Cancel Culture. Nee. Paulus sagt das nicht. Paulus sagt, ich bin Gefangener Christi. Weil ich so sehr in ihm verwurzelt bin. Ich bin nicht Opfer. Ich bin in Christus gehalten. Auch wenn ich Gefangener bin, bin ich in Christus. Ich habe immer noch meinen Auftrag. Ich habe immer noch meine Berufung. Gott wirkt immer noch. Er hat sein Werk nicht beendet, obwohl meine Umstände etwas komplett anderes sagen. Meine Umstände bestimmen nicht meine Identität. Christus tut es. Paulus geht hier immer wieder auf seine Identität ein. Er beschreibt sich als dieser Gefangener Christi. Und er weiß, meine Umstände sind schwierig. Und die Gemeinde weiß um seine Umstände. Denn einer aus Ephesus war damals mit dabei, als Paulus angeklagt wurde. Zu Unrecht. Denn dieser Christ war mit Paulus im Tempel und die Pharisäer haben gesehen, dass ein Heide mit im Tempel ist. Und die sagten, oh Paulus, du hast ihn hinter die Mauer gebracht. Also eine Anklage, die Mauer, ihr wisst, ne, die zu Tode führt. Und die sagen, Paulus, weil du das gemacht hast, musst du verurteilt werden. Das stimmte aber nicht. Aber das ist halt die Sache, das war die Anklage. Und Paulus bezeichnet sich hier aber nicht als Opfer, sondern als ein von Christus Getragener, von Christus Beschenkter. Das entfaltet er nämlich weiter in den folgenden Versen. Vers 3 und 7 betont er, ich bin von Gnade beschenkt. Ich habe von Gott etwas bekommen, was ich nicht verdient habe. Ich bin beschenkt. Ey Paulus, du bist im Gefängnis. Ey, du könntest dafür hingerichtet werden. Nee, ich bin von Gnade beschenkt. Ich bin ein Diener Jesu Christi. Ich bin nicht irgendwie ein Straftäter. Ich bin ein Diener von Jesus. Mit Gnadengaben beschenkt. Vers 7. Ich bin der Unwürdigste unter allen Heiden. Schreibt er, Vers 8. Nicht der Unwürdigste unter allen Aposteln. Weil er nicht die Auferstehung Jesu mit eigenen Augen gesehen hat, sondern nur Jesus in der Vision. Nein, er sagt, ich bin der Unwürdigste unter allen Heiden. Paulus rechtfertigt sich hier nicht vor den Ephesern. Ganz anders, als er es im Korintherbrief macht. Dort unterstreicht er seine Autorität. Dort zeigt er, wer er ist, was er weiß und so weiter und so fort. Hier ist Paulus ganz verletzlich und sagt, so bin ich. Hey, ich habe es nicht verdient, so beschenkt zu werden von Gott. Weil ich habe Christen verfolgt. Und trotzdem bin ich in Christus. Meine Identität ist das, was ich bin. Nicht das, was mir passiert. Nicht das, was ich erreicht habe. Nicht das, was andere in mir sehen. Nicht, was ich auf dem Bankkonto habe. Nicht, was mein Nachname ist. Nicht die Mitarbeit, nicht der Arbeitsbereich in der Gemeinde, nicht die Gemeinden, die ich gegründet habe, nicht die Menschen, die ich getauft habe. Ich bin in Christus. Und jetzt die Frage an dich, wer bist du, wenn keiner dich sieht? Wer bist du, wenn du in Krankheit nicht mehr die Kraft hast, die du wolltest? Wenn das Alter dir zusetzt und du merkst, du würdest gerne viel mehr wollen, aber du kannst nicht. Wer bist du, wenn du deinen Job verlierst? Wer bist du, wenn du dein Geld verlierst? Wovon nimmst du deine Identität? Paulus sagt, ich wurde beschenkt. Sie wurde mir geschenkt. Er sagt, ich bin einer, der in Christus ist. Ich habe Halt in ihm. Wisst ihr noch, der hier? Michel, der hat schon Angst. Für die, die nicht dabei waren. Vor einigen Wochen habe ich dieses Bild gebracht, dass uns Gnade geschenkt ist. Gott sagt, ich habe für dich meinen Sohn gegeben und du hast Zugang zu meiner Familie. Das ist geschenkt. Das ist ein Geschenk, das ist nicht etwas, was du erkauft, das ist nicht etwas, was du gemacht hast, sondern das ist etwas, was ich dir gebe. Und jetzt kann ich sagen, ich bin Sitzender. Das ist meine Identität. Ich ruhe in der Autorität Christi. Aber wenn ich mich auf meine Muskeln verlasse, lebe ich nicht in dem. Und ich weiß nicht, ob Michel mir vertraut, nachdem ich den Stuhl nicht habe stehen lassen. Aber das Gute ist, wenn wir in Christus sind, dann müssen wir nicht uns selbst tragen. Wir müssen vertrauen, dass er uns trägt. Wir müssen uns halten lassen von ihm, von dem, was er getan hat. Also wer bin ich, wenn keiner mich sieht? Ich bin ein Getragener, ein Erlöster, ein mit Gnade beschenkter. Jemand, der nicht durch seine Kraft, durch sein Intellekt, durch sein Geld oder durch irgendetwas anderes, das er kauft, sondern weil ich dem vertraue, der mich hält. Denn dieses Geheimnis, worauf gründet meine Identität, ist die Grundlage. Denn das kann ein toller Satz sein und das kann motivationsmäßig sein, ja, hey, du bist getragen. Hey, aber wenn es keine Grundlage hat, also wenn es nichts hat, worauf es gründet, hey, dann sitze ich da und dann mache ich das aus meiner Kraft. Paulus sagt, hey, das gründet nicht auf mir. Es geht um das Geheimnis Gottes und er hat es mir gezeigt. Ich durfte den Blick hinter den Vorhang werfen. Denn das Geheimnis ist etwas und das beschreibt Paulus in seinen Briefen immer und immer wieder. Es ist immer wieder dasselbe und in jedem Brief, je nach Botschaft, hat es eine andere Facette. Und Paulus betont einen Punkt etwas mehr als den anderen. Hier betont er diese Zugehörigkeit zu Gottes Volk, zu den Verheißungen, zu dem, was Gott Israel eigentlich versprochen hat, weil er den Bund mit ihnen immer wieder geschlossen hat. Und er sagt, diesen Zugang habt ihr jetzt auch. Und das hat Gott nicht mal aus einer Schnapsidee gemacht, sondern eigentlich, bevor die Schöpfung überhaupt entstanden ist, wusste er, wie das laufen wird und hat gesagt, wir machen das so. Aber Paulus spricht hier von einem Geheimnis, weil nicht alle das gesehen haben. Und Mächte und Gewalten, das ist ja nachher, was auftaucht, Mächte und Gewalten, damit können, und das sagen einige aus, können sogar Engel gemeint sein. Das heißt, noch nicht mal alle Engel wussten, was passiert, was Gottes Plan war. Geschweige denn die Dämonen oder ähnliches. Und die Weisen der Welt, die alles beobachtet haben, gesagt, ja, so wirkt Gott. Selbst die haben es nicht verstanden. Also es ist nicht etwas, was wir aus uns heraus machen, sondern es ist ein Geheimnis, was wir entdecken können. Und er beschreibt das hier. Denn beim Lesen dieses Briefes merkt ihr, dass ich Einsicht in das Geheimnis bekommen habe. Denn seit Menschengedenken wurde es niemandem in ähnlicher Weise gezeigt. Also das, was Gott ihm gezeigt hat, war für Paulus eine Offenbarung, also eine besondere Botschaft, die er weitergeben wird. Aber jetzt, und das ist die Zeit des Neuen Testaments, hat Gott es seinen heiligen Aposteln, also den Zeugen der Auferstehung, den Leuten, die Jesus mit Jesus gelebt haben, und den Propheten, also den Leuten, die auf besondere Art und Weise auch in der Gemeinde die Offenbarung bekommen haben und plötzlich Wort Gottes in ihre Situation gesehen haben und sagen, hey, warte mal, das, was vorher Gott gesagt hat, das trifft ja auf heute zu. Das ist prophetisches Reden. Also Reden von Gottes Wort in eine bestimmte Situation ist prophetisches Reden. Nichts. Das hat manchmal mit Vision zu tun. Manchmal ist es einfach nur eine Erkenntnis, oh, das ist das Wort, was jetzt gerade passt. Das ist prophetisches Reden. Und Paulus sagt, dadurch ist es offenbar geworden. Und die Menschen, die aus den anderen Völkern sind Miterben. Sie gehören mit den Juden zum Leib von Christus und haben zusammen mit ihnen Anteil an der Verheißung. Denn durch die gute Nachricht gehören sie jetzt auch zu Jesus Christus. Also Gottes Plan, dieses Geheimnis, ist Gottes lang verborgener Heilsplan. Diese Geschichte, die Gott mit den Menschen schreiben will. Und es ist nicht neu erfunden, sondern es ist enthüllt in Christus und durch seine Apostel. Und es wird uns gezeigt. Und es ist gegenwärtig in der jetzigen Gemeinde. Es ist nicht ein Sonderwissen für die Gemeinde, sondern dieses Geheimnis wird greifbar durch die Gemeinde. Lasst euch das nur auf der Zunge. Das schreibt er nachher. Dieses Geheimnis wird greifbar durch die Gemeinde. Nicht in ihrer Perfektion, sondern dadurch, dass Gott ihnen vergibt. Nicht durch ihre Fehlerlosigkeit, sondern die Bereitschaft zur Umkehr und Vergebung. Nicht durch ihre Tadellosigkeit, sondern das Streben danach, mit und durch Jesus besser zu werden. Und das geschieht, indem wir auf ihn hören. Also dieses Geheimnis ist so wichtig. Und Paulus macht deutlich, dieses Geheimnis ist etwas nicht wie ein Rätsel. Bei einem Rätsel ist es ja manchmal, wenn ich weiß, wie ein Rätsel funktioniert, das ist bei meinen Jungs zum Beispiel, wenn die einen Witz oder ein Rätsel gehört haben und du es ihnen nochmal erzählst, dann sagen sie, kenne ich schon. Die interessiert das nicht mehr, die kennen die Lösung. Bei einem Geheimnis, und das ist das, was Paulus hier verwendet, da muss ich es tiefer entdecken. Ein schönes Bild dafür ist ein Musikstück. Ein richtig gutes Musikstück, da höre ich beim ersten Mal vielleicht die Melodie und ich erkenne die Melodie. Beim zweiten Mal höre ich und erkenne eine Harmonie. Eine neue Schicht kommt dazu. Und beim dritten höre ich Zwischentöne, Spielereien. Erkenne ich Tiefen. Und so ist es auch das Evangelium. Es verliert nicht die Tiefe, sondern indem ich mich immer mehr damit beschäftige, gewinnt es Tiefe. Aber was genau ist der Inhalt dieses Geheimnisses? Also was sagt Paulus? Was ist denn dieses Geheimnis genau? Und das finden wir hier in Vers 6. Und das ist für Paulus, er hat das so schön künstlerisch gemacht, dass es nicht möglich ist, ins Deutsche zu übertragen. Weil Paulus verwendet hier eine, jetzt für die Leute, die gerne Deutsch haben, eine Alliteration. Also er benutzt drei Adjektive mit dem gleichen Beginn. Syn, mit. Also, Die anderen Völker sind Miterbende. Sie sind mit Jesus, haben Mitanteil. Also es ist ganz schwierig zu machen, aber für Paulus ist es so wichtig, dass er sich lange darum Gedanken gemacht hat und hier etwas Kunstvolles erschaffen hat, weil er sagt, das ist so wichtig, wir müssen das verstehen. Wir, das Geheimnis ist, wir sind nicht auf uns gestellt. Wir sind Miterben. Wir bekommen, was Gott verheißen hat. Nicht nur so ein bisschen, sondern die Grundlage ist, nicht ich muss mir mein Erbe erkaufen, sondern ich bin Miterbe. Ich darf mich darauf setzen. Wir gehören zu seinem Leib und haben zusammen mit ihnen, also mit allen, mit den Juden, Anteil an seinen Verheißungen, an seinen Versprechen, dass Gott mich auferwecken wird, wenn ich sterbe. Ich kann mich darauf setzen, weil ich mit Anteil habe daran. Und ich gehöre zu Christus. Ganz gleich, was kommt. Das ist das Geheimnis. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, boah, Johann, das hast du die letzten Male immer wieder erzählt. Willkommen in der Erkundung eines Geheimnisses. Es geht nicht darum, dass du es weißt, sondern dass du es tiefer entdeckst. Was heißt das für dich? Konkret. Und vor allem im Blick auf deine Identität. Was heißt das für dich, dass du Miterbe bist? Wenn andere über dich und deinen Glauben lachen. Deine Reputation durch schlechtes Reden schlecht machen. Was ist, wenn du ungerecht behandelt wirst? Was hat das damit, was verändert das, dass du zu Jesus gehörst? Wenn Dinge nicht gelingen, wenn du nicht Erfolg hast. Das Geheimnis des Evangeliums ist etwas, was uns Halt gibt, was uns stärkt, was uns nach vorne bringt. Im Leben mit all seiner Schönheit. Da entdecken wir nämlich in diesem Geheimnis, hey, Gott gibt uns einen Vorgeschmack, wenn wir so ein junges Leben sehen, entweder hier oder es eben gehört haben aus dem Kinderwagen, da hören wir, da ist ein neues Leben. Hey, dieses Leben ist nur ein Vorgeschmack auf das reine, unschuldige, tolle Leben, was Gott einmal schenken wird. Es ist nur ein Vorgeschmack. Wenn ich gutes Essen oder einen guten Wein genieße, dann ist es nur ein Vorgeschmack auf das Schöne. Aber auch im Leben mit Schwierigkeiten, mit Schmerz, mit Krankheit, ist dieses Geheimnis eine tragende Kraft. Weil wie Laura es gesagt hat, im Sterben, im Leid fehlen dann plötzlich die Antworten. Und das Geheimnis sagt, hey, nicht deine Taten entscheiden. Gott hat einen Plan für dich. Da ist eine gute Nachricht. Da ist etwas, was dich trägt, auch durch dein Leid hindurch. Selbst wenn es kein Happy End gibt. Selbst wenn am Ende nur eine Nulllinie bleibt. Hast du eine Zukunft, weil du gehörst zu jemandem. Selbst wenn deine Geschichte nicht so endet, wie du es dir erträumt hast, bist du gehalten. Das ist das Geheimnis. Nicht durch das, was du getan hast, sondern durch das, was er getan hat. Nicht durch das, was du erarbeitet hast, sondern das, was er dir schenkt. Bei diesem Banküberfall in Gelsenkirchen war das so tragisch, wenn man davon hört, wie Leute ihr Erspartes verloren haben. Und jetzt die Bank sagt, ja, sorry, wir haben so einen Durchschnittswert von 10.000 pro Schließfach, was wir an Versicherungen auszahlen. Und ich habe von einem Mann gelesen, der verzweifelt war, der sein Leben lang in der Stahlindustrie gearbeitet hat, sich Sachen verdient hat und in Gold investiert hat, glückliche Geschäfte gemacht hat und da über 50.000 an Gold in diesen Schließfächern hatte. Und dann sagt die Bank, ja, 10.000. Und er sagt, was ist das, was bedeutet das für meine Perspektive? Und Paulus sagt, deine Identität, deine Perspektive ist, dass du in Christus bist. Das macht die Sache nicht weniger schlimm. Bitte versteht mich das nicht falsch. Die Krankheit wird immer noch schlimm sein. Die Schwäche wird immer noch schlimm sein. Aber du bist nicht alleine. Du bist nicht das, was die Krankheit dir sagt. Du bist nicht nur ein Krebspatient. Du bist ein Krebspatient in Christus. Und du hast Hoffnung auf eine Zeit, wo du nicht von dieser Krankheit bestimmt wirst. Du bist das, was dieses Geheimnis über dich sagt. Das ist das Evangelium. Und darum heißt es auch Evangelium, eine Freudenbotschaft, eine Siegesbotschaft. Das ist das, wer wir sind. Nicht nur das, was wir tun. Darum lasst euch ermutigen. Und Paulus ist ermutigt für seinen Dienst. Er lässt sich nicht davon abhalten, von seinen Umständen, von seiner Gefangenschaft, von seiner Perspektivlosigkeit. Denn Paulus hatte Träume. Paulus wollte an das Ende der damaligen Welt reisen. Aber zu diesem Zeitpunkt sieht das nicht danach aus. Paulus wollte bis nach Spanien, um das Evangelium zu verkünden. Wahrscheinlich hat er es geschafft, aber zu diesem Zeitpunkt wusste er das nicht, weil er in Gefangenschaft war. Aber er sagte, hey, ich bin in Christus. Und er möchte diese Gemeinde in Ephesus ermutigen. Er möchte nicht, dass sie entmutigt sind durch das, was ihm passiert. Denn das ist manchmal so das Ding als Gemeinschaft. Man ist eng zusammen, man sieht das Schicksal von Menschen, die krebskrank sind, die leiden. Und man sagt, Gott, was ist denn? Ist denn deine Verheißung nichts mehr wert? Und Paulus sagt, denn jetzt sollen die Mächte und Gewalten im Himmel erkennen, wie vielfältig Gottes Weisheit ist. Und zwar durch seine Gemeinde. Das ist der Vers, den ich eben meinte. Also durch die Gemeinde wird seine Weisheit und dieses Geheimnis greifbar. Und das war und ist sein ewiger Plan. Durch Christus Jesus, unseren Herrn, hat er ihn verwirklicht. Und jetzt, weil wir zu Christus gehören, dürfen wir vertrauensvoll vor Gott treten und frei zu ihm sprechen. Und das verdanken wir dem Glauben an Christus. Und deshalb bitte ich euch darum, nicht den Mut zu verlieren. Trotz allem, was ich für euch leide. Dadurch erhaltet ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit. Paulus ermutigt die Gemeinde, hey, verliert nicht den Mut. Lasst nicht die Umstände bestimmen, wie ihr in der Nachfolge lebt. Auch nicht meine Umstände. Und das ist oft so das Problem in der Christenheit. In der letzten Zeit sind echt viele geistliche Leiter gefallen. Bill Heibels. Und man dachte, Mann, der hat sowas Großartiges aufgebaut. Erst vor kurzer Zeit, Philip Yancey, ein toller Autor, hat ein tolles Buch über die Gnade Gottes gesprochen, hat über Ehe ganz viel referiert und es stellte sich heraus, der hatte 8 Jahre lang eine Affäre, während seine Frau krebskrank war. Und man sagt, oh Jesus, was ist das? Und Paulus sagt, nee, nicht mein Schicksal. Das, was Christus für euch getan hat. Schaut auf ihn. Das soll euch ermutigen. Denn durch ihn dürft ihr vor Gott treten, frei. Und ich glaube, das ist für uns Kirche immer wieder ein wichtiger Hinweis. Es gibt nur eine Person. Und das bin nicht ich. Auch ich habe Fehler. Mehr als genug. Und ich wundere mich immer wieder, warum Gott mich berufen hat. Nicht die Pastoren, nicht die Superhelden, nicht die Autoren, die du gerade liebst. Es gibt nur einen Christus. Es gibt nur einen, der für uns gestorben ist, weil er fehlerlos war. Und das ist Jesus. Und vielleicht sagst du, ja, kenne ich schon. Aber wir müssen es immer wieder neu durchbuchstabieren. Es geht nicht darum, dass wir andere Menschen irgendwie schlecht machen oder ähnliches, sondern jeder Mensch außer Jesus ist schuldig. Aber er hat es ermöglicht, dass wir vertrauensvoll vor Gott kommen können, weil wir in ihm gehalten sind. Und ihm dürfen wir sagen, Gott, wozu rufst du mich? Die Umstände sehen echt schwierig aus, aber du rufst mich, du hast einen Plan für mich. Und aus diesem Vertrauen heraus entsteht Dienst. Deswegen bitte die Reihenfolge einhalten. Paulus ist sich bewusst, nicht er wirkt, sondern Gott durch ihn, trotz seiner Umstände. Darum die Frage, wozu ermutigt dich Gott? Was ist der nächste Schritt bei dir? Und vielleicht sieht der Dienst bei dir anders aus als bei anderen. Vielleicht ist bei dir der erste Schritt, deine Identität in Jesus zu verankern. Nicht nur darüber zu sprechen, dass du mal eine Entscheidung getroffen hast, sondern sie festzumachen, zu sagen, hey, eigentlich habe ich mich für Jesus entschieden. Dazu gehört Taufe. Vielleicht bedeutet es, ernst zu machen, zu sagen, Jesus hat mich in seinen Leib hineingetauft. Vielleicht bist du schon getauft und Jesus hat dich in seinen Leib hineingetauft. Dann lebe entsprechend deiner Identität. Und werde irgendwo Gemeindemitglied. Du musst nicht hier bei uns Mitglied werden. Aber werde irgendwo Mitglied. Lebe entsprechend deiner Identität. Ziehe Konsequenzen aus deiner Identität. Und ich möchte dich ermutigen, dass du mutig bist, weil Gott ein offenes Ohr für dich hat. Du darfst deine Fragen, deine Bedenken ihm nennen. Vielleicht ruft dich Gott aber auch in einen anderen Dienst. Aber hier Vorsicht, ich habe so ein paar Warnungen. Nicht in einen übereilten Aktionismus hineinstolpern. Jetzt nicht bitte den nächsten Freiwilligendienst planen, Missionstrip oder ähnliches. Bevor Paulus zu den Völkern ging, hat er 3 Jahre lang in Damaskus und in Arabien gelehrt. Er war in der Stille, er war im Gebet, er hat das, was wir eben gehört haben, verinnerlicht. Und danach hat er immer noch gelernt und gelernt und gelernt. Aber bevor er startete, ist er den ersten Schritt gegangen. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir wollen lieber den zweiten und den dritten Schritt gehen, bevor wir den ersten Schritt gehen. Nämlich uns verankern in dieser Identität, in ihm. Also, was ist der nächste Schritt? Vielleicht ruft dich Gott in einen Dienst. Aber wohin und wozu? Paulus sagt, hey, wir dürfen vertrauensvoll vor Gott treten, frei mit ihm sprechen. Du kannst das mit ihm klären. Du kannst ihm diese Fragen stellen und fragen, was ist genau dein Ruf? Paulus wusste das genau. Paulus sagte, ich bin geschickt zu den Heiden. Also zu den Völkern, die nicht zu Israel gehören. Paulus wusste, was sein Auftrag war, wohin er gesendet wurde. Und dementsprechend, vielleicht schickt dich Gott irgendwo ganz anders hin. Meine Furcht war immer, boah, hoffentlich schickt mich Gott nicht nach Afrika. Und ey, bitte, versteht mich nicht falsch. Ich liebe die Menschen in Afrika. Und die beiden jungen Männer, die jetzt bei uns waren, ey, das war toll mit denen. Aber viele Sachen, die passten für mich nicht. Und meine Frau hat gedacht, Jesus, ey, wenn du mich nach Tadschikistan schickst, muss ein brennender Dornbusch drin sein. Und wir waren da und als ich meine Frau dort sah, habe ich gemerkt, das ist nicht der Ort, wo er sie hinschickt. Das hat mir mein Herz gebrochen, weil meine Cousine ist gerade da und ich sehe die Berge und ich denke, boah. Aber das ist nicht der Ort, wo Gott mich hingeschickt hat. Wo schickt dich Gott hin? Was ist der Ort, wo er dich hinschickt? Das Problem ist manchmal, dass wir so einen Traum in uns haben. Und jetzt kommt ein Zitat, das ist nämlich eine Gefahr. Wir verwechseln unseren Traum und das, was wir für Gemeinde wollen, mit dem Ruf von Gott. Und das ist gefährlich. Und nehmt es mir nicht übel, aber das sind nicht meine Worte, das sind die von Dietrich Bonhoeffer. Aber er hat es sehr deutlich ausgeführt. Er hat gesagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst, wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meint. Bonhoeffer warnt, er sagt, hey, wenn dein Traum, was du machen musst, größer ist als das, was Gott dir tatsächlich gesagt hat, und du sagst, ja, so muss die Gemeinde aussehen, dann wirst du die Gemeinde Jesu zerstören. Egal, wie gut du es meinst. Und das ist eine eindringliche Warnung. Auch an mich. Immer wieder. Immer wieder zu sagen, Gott, ist es das, was du wirklich willst? Ist es das, was du wirklich bewegen willst? Was ist dran? Und er entfaltet. Wer sich nämlich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von den anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Fordernder in die Gemeinschaft der Christen und richtet ein eigenes Gesetz auf. Er tut, als habe er erst die christliche Gemeinschaft zu schaffen, als solle sein Traumbild die Menschen verbinden. Was nicht nach seinem Willen geht, nennt er Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. Weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott uns längst bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesen zu einem Leib zusammengeschlossen hat, in Jesus, darum treten wir nicht als Fordernde, sondern als Dankende und Empfangende in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Wir danken Gott für das, was er an uns getan hat. Wir beschweren uns nicht über das, was Gott uns nicht gibt, sondern wir danken Gott für das, was er uns täglich gibt. Langes Zitat. Aber ich möchte euch da ermutigen, dass ihr Gott fragt. Denn das ist das, wozu Bonhoeffer uns auffordert, das ist das, wozu Paulus uns auffordert. Geh hin und bete mit deinen Geschwistern, mit anderen und ringe darum, Gott, was möchtest du? Dein Wille soll geschehen, dein Reich soll gebaut werden, nicht mein Reich. Und das ist langsam, das ist unproduktiv, oder? Und das ist manchmal so frustrierend. Und da denke ich gerade an euch Junge, ich kenne das. Ich war das auch mal und ich wollte so viel und ich dachte, Jesus, warum geht das so langsam? Und ich musste das immer wieder lernen. Es gibt da keine Abkürzung. Denn sonst werde ich zum Zerstörer der Gemeinschaft, die ich eigentlich bauen will. Und das ist tragisch. Weil eigentlich will ich ja was Gutes. Deswegen, wozu ruft dich Gott? Wohin ruft er dich? Nimm dir Zeit zu hören. Und womit hat er dich begabt? Welche Geistesgaben? Denn das ist das, was Paulus deutlich macht. Hey, ich bin begabt. Ich habe Charismen, Gnadengaben. Also Gaben, die ich nicht von mir aus bekommen habe, sondern die Gott mir aus reiner Gnade, aus reiner Liebe geschenkt hat. Und jeder von euch kann etwas. Jeder. Und manchmal, und das ist die letzte Gefahr, auf die ich hinweise, manchmal denken wir, aber ich bin nicht für den geistlichen Dienst berufen. Ich kann nicht predigen. Jeder Dienst, den du in Christus und durch den Heiligen Geist tust, ist geistlicher Dienst. Zwei Beispiele. Friedhelm Loh, ein Unternehmer aus Eversbach, führt ein weltweites Unternehmen, ist Multimilliardär. Und er hat bei uns mal eine Vorlesung gehalten und wir haben uns mit ihm unterhalten. Und er sagte, er sieht das als seine Berufung. Das ist das, was Gott ihm geschenkt hat. Die Leitungsbegabung und diese Verantwortung, mit Menschen unterwegs zu sein und etwas aufzubauen. Der baut Schaltschränke und noch viele andere Sachen. Aber Schaltschränke, das war so sein Hauptbusiness. Und dann denkt man, hä? Aber jeder in seiner Belegschaft kriegt ein christliches Magazin. Immer wieder wird gebetet, immer wieder wird auf Christus verwiesen. Er ist nicht perfekt, aber durch seine Berufung baut er dieses Reich in seiner Identität. Und der zweite ist mein Vater. An der Kantbank hat er gearbeitet bei Friedhelm Loh und hat ihn ganz genau beobachtet. Und irgendwann, als er Christ wurde, hat er gesagt, Johann, als ich in Eversbach studierte, sagte, ich werde nie irgendwie vorne stehen können. Dafür reicht die Sprache nicht. Ich muss ihn bei seiner Taufe übersetzen, weil er einfach zu schüchtern war. Der hätte das sagen können, hat sich nicht getraut. Aber er sagt, ich bin in Christus und an der Kantbank will ich die besten Kanten machen, die es gibt. Ich möchte nicht, dass irgendwelcher Schrott entsteht, weil ich meine Arbeit nicht gut gemacht habe. Weil ich mache es nicht für meinen Vorgesetzten, ich mache es nicht für Friedhelm Loh, ich mache es für Christus. Und wisst ihr, was das Interessante war? Bei seiner Beerdigung sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, es war so anders, mit deinem Vater zusammenzuarbeiten. In seiner Art, seine Arbeit zu lieben, haben wir viel mehr erkannt. Wir haben gesehen, dass er von einer anderen Kraft geprägt ist. Hey, ganz gleich, was deine Stärke ist, ob es Verwaltung ist, tu es in Christus. Lass dich nicht von den Umständen abhalten. Hey, wenn es darum ist, Mutter zu sein, hey, sei Mutter in Christus. Großmutter, sei Großmutter in Christus. Wenn du irgendwo in der Produktion stehst, sei in der Produktion in Christus. Wenn du hier in der Gemeinde irgendwo mitarbeiten willst, sei es in Christus. Ganz gleich, ob du hier putzt, ob du hier moderierst oder irgendwas anderes. Es geht darum, dass du das bist, wozu Gott dich geschaffen hat. Und nicht in dein Bild verwandeln, sondern in sein Bild. Darum bist du jetzt eingeladen, darauf zu antworten. Denn am Anfang dieser Predigt und das, was auch am Ende steht, ist, wer bist du, wenn keiner dich sieht? Und jeder von euch hat eine andere Stelle, an der er diese Frage beantwortet. Wer bin ich, wenn keiner mich sieht? Wie ist denn eigentlich deine Beziehung zu Christus? Ist die geklärt? Ist die geklärt mit Jesus? Wenn nicht, bitte ihn, ihn immer mehr zu erkennen. Wenn er dich irgendwo hinruft, wer bist du? Kläre diese Frage. Welche Gaben hast du? Besprich es mit ihm. Ich kann dir diese Frage nicht beantworten, aber Paulus ermutigt uns, du kannst vertrauensvoll vor Gott treten, denn das ist das Geheimnis. Auf dieser Grundlage darfst du ganz entspannt, jetzt gleich entweder sitzend, stehend, aber immer in Christus beten, immer mehr. Ich will immer mehr von dir. Ich will dieses Geheimnis immer tiefer entdecken. Ich will dich immer mehr kennenlernen, deine Worte verstehen und deine Taten tun. Gib uns mehr von dir. Immer mehr. Amen.